Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 1 Anglerfisch.
Test, Test, Test. 1, 2, 3. Okay. Mein Name ist Jonathan Sims. Ich arbeite für das Magnus Institut London, eine Organisation, die sich der akademischen Erforschung des Esoterischen und Paranormalen widmet. Der Leiter des Instituts, Elias Bouchard, hat mich berufen, um die kürzlich verstorbene Leiterin des Archivs, Gertrude Robinson, zu ersetzen. Ich selbst arbeite nun schon seit 4 Jahren als Forscher am Institut und bin daher mit den meisten unserer bedeutenderen Verträgen und Projekten vertraut, von denen die meisten vorhersehbarerweise in Sackgassen enden, da solche übernatürlichen Vorfälle, und ich möchte betonen, dass es von diesen nur sehr wenige echte Fälle gibt, dazu neigen, sich einfachen Erklärungen zu entziehen. Wenn eine Untersuchung alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, werden die Unterlagen dem Archiv übergeben. Nun, das Institut wurde 1818 gegründet, was bedeutet, dass das Archiv inzwischen Fallakten aus fast 200 Jahren besitzt. Das kombiniert mit der Tatsache, dass der größte Teil des Instituts es vorzieht, im Elfenbeinturm der reinen Wissenschaft zu verweilen, anstatt sich der komplizierten Arbeit mit Aussagen oder jüngeren Ereignissen zu widmen, führt dazu, dass man eine tadellos organisierte Bibliothek und ein im Chaos versinkendes Archiv erhält. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein. Moderne Ablage- und Indexierungssysteme können echte Wunder bewirken und man bräuchte nur einen halbwegs anständigen Archivar, um alles in Ordnung zu halten. Gertrude Robinson war anscheinend nicht diese Art Archivarin. Von meinem Platz aus kann ich tausende von Akten sehen. Viele sind lose überall verteilt, andere sind in unmarkierte Kisten gequetscht. Einige wenige sind datiert oder haben hilfreiche Etiketten wie 86-91G/H. Zu allem Überfluss scheinen die meisten von ihnen handschriftlich oder auf einer Schreibmaschine erstellt worden zu sein, ohne begleitende digitale oder Audioversionen in irgendeiner Form. Ich gehe davon aus, dass der Laptop, den ich heute mitgebracht habe, der erste Computer ist, der jemals diesen Raum von innen gesehen hat. Zudem scheint es, dass nur wenig von den eigentlichen Untersuchungen archiviert wurde, sodass die meisten Akten nur aus den Aussagen selbst bestehen. Es wird lange, sehr lange dauern, um dieses Durcheinander zu organisieren. Ich habe die Genehmigung erhalten, 2 Forschungsassistenten einzustellen. Nun, technisch gesehen 3, aber Martin zähle ich nicht dazu, da es unwahrscheinlich ist, dass er abseits von Verzögerungen etwas beitragen wird. Ich habe vor, die Akten so weit wie möglich zu digitalisieren und Audioaufnahmen anzufertigen, selbst wenn einige davon auf Kassetten aufgezeichnet werden müssen, da meine Versuche, sie auf meinem Laptop aufzunehmen, zu erheblichen Tonverzerrungen geführt haben. Parallel dazu werden Tim, Sascha und, ja, ich nehme an, auch Martin zusätzliche Untersuchungen anstellen, um herauszufinden, welche Details in den archivierten Unterlagen möglicherweise fehlen. Ich werde versuchen, die Ergebnisse dieser Untersuchungen am Ende jeder Aussage so prägnant wie möglich zusammenzufassen. Ich kann leider keine kohärente Reihenfolge in Bezug auf das Datum oder das Subjekt der aufgezeichneten Aussagen versprechen und kann mich nur bei allen zukünftigen Forschern entschuldigen, die versuchen, diese Akten für ihre eigenen Untersuchungen zu verwenden. Das war wahrscheinlich lang genug, um mich für den Zustand dieses Ortes zu entschuldigen, und ich nehme an, dass wir irgendwo anfangen müssen. Aussage von Nathan Watts bezüglich einer Begegnung am Old Fish Market Close, Edinburgh. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 22. April 2012. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Das alles passierte bereits vor ein paar Jahren, daher entschuldige ich mich, wenn einige der Details etwas vage sind. Ich meine, Ich habe das Gefühl, mich deutlich daran erinnern zu können, aber manchmal sind Dinge so seltsam, dass man anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Auf der anderen Seite ist seltsam vermutlich das, womit ihr Leute euch beschäftigt, nicht wahr? Also, ich studiere an der Universität von Edinburgh, Biochemie genauer gesagt, und ich war in meinem zweiten Jahr, als das alles geschah. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Unterkunft auf dem Campus, sondern mietete eine Studentenwohnung mit ein paar Kommilitonen unten in Southside. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viel mit denen herumgehangen. Ich habe ein Jahr vor meiner Immatrikulation eine Pause gemacht und mein Geburtstag ist im falschen Teil des Septembers, also war ich, als ich mein Studium begann, fast 2 Jahre älter als die meisten meiner Kommilitonen. Das soll nicht heißen, ich hätte mich nicht gut mit ihnen verstanden, aber ich tendierte dazu, eher mit einigen der älteren Studenten abzuhängen. Deshalb war ich überhaupt auf der Party. Michael McCauley, ein guter Freund von mir, war gerade angenommen worden für einen Masterplatz in den Geowissenschaften. Daher hatten wir beschlossen, dass entsprechend eine Party angebracht wäre. Nun, vielleicht ist Party nicht ganz das richtige Wort. Wir sind irgendwie einfach unten auf der Royal Mile ins Albernack eingefallen und haben lange und laut genug getrunken, sodass wir am Ende den hintersten Bereich des Ladens für uns alleine hatten. Also ich weiß nicht, wie gut Sie Edinburghs Spelunken kennen, aber das Albernack hat eine große Auswahl an einigen ausgezeichneten Single Malts und ich habe vielleicht etwas zu viel getrunken. Ich kann mich vage daran erinnern, dass Mike mir angeraten hatte, es langsamer anzugehen, worauf ich ihn mit ein paar Schimpfworten bedacht habe, da er seine gute Nachricht nicht gebührend genug feierte oder etwas in dem Sinne. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir ging es gegen Mitternacht sehr schlecht und ich habe mich dazu entschieden, den Weg nach Hause zu laufen. Es war ja nicht weit zu meiner Wohnung, vielleicht eine halbe Stunde im nüchternen Zustand. Außerdem war die Nacht kühl genug, dass ich die Hoffnung hegte, dass die Kälte mich etwas aufmuntern würde. Ich machte mich also auf den Weg zum Cowgate und von der Royal Mile führt der schnellste Weg dahin über den Old Fish Market Close. Es ist sicher unnötig, Ihnen zu erzählen, dass es in Edinburgh einige steile Hänge gibt, aber Old Fish Market Close ist selbst für Edinburgh-Verhältnisse außergewöhnlich. An manchen Stellen muss es eine Steigung von 30 oder 40 Grad haben, was schon eine Herausforderung ist, wenn man nicht gerade zu viel Scotch Intus hat. Und wie ich bereits erwähnt habe, hatte ich davon ziemlich viel, sodass es wahrscheinlich nicht allzu überraschend war, als ich etwa auf halber Strecke böse stürzte. Rückblickend war der Sturz nicht so schlimm, wie er hätte sein können, aber damals hat er mich richtig wachgerüttelt und mir einige böse blaue Flecken verpasst. Ich stand so gut ich konnte auf und überprüfte, dass ich mich nicht ernsthaft verletzt hatte. Alle meine Knochen waren noch ganz und ich beschloss, mir eine Zigarette zu drehen, um mich zu beruhigen. Da hörte ich es. Kann ich eine Zigarette haben? Die Worte rissen mich aus meinen Gedanken, da ich eigentlich gedacht hatte, ich wäre allein. Ich versuchte, mich schnell zu beruhigen, und als ich mich umschaute, bemerkte ich eine kleine Gasse auf der anderen Straßenseite. Sie war schmal, völlig unbeleuchtet und hatte eine kleine Vortreppe. Ich konnte am Eingang etwas weiter oben an der Wand zwar eine Lampe hängen sehen, aber entweder funktionierte sie nicht oder sie war nicht eingeschaltet. Das bedeutete, dass die Gasse nach wenigen Schritten in völlige Dunkelheit gehüllt war. Und dort, ein paar Stufen oberhalb der Straße, stand eine Gestalt. Es war schwer, viel über sie auszumachen, da sie zum Großteil in den Schatten stand. Aber wenn ich raten müsste, hätte ich gesagt, dass die Stimme männlich klang. Die Gestalt schien ganz leicht zu schwanken, während ich sie beobachtete, was mich zu der Annahme bewegte, dass sie, wie ich, wahrscheinlich ebenfalls ein wenig betrunken war. Ich zündete meine eigene Zigarette an und hielt der Gestalt meinen Tabak entgegen, näherte mich aber nicht weiter. Ich fragte sie, ob eine selbstgerollte in Ordnung wäre. Die Gestalt bewegte sich mit Ausnahme des sanften Schwankens nicht. Wenn ich es jetzt so aufschreibe, scheint es so offensichtlich, dass etwas an dieser Situation nicht gestimmt hat. Wäre ich nicht so betrunken gewesen, hätte ich es vielleicht früher bemerkt, aber selbst als der Fremde die Frage erneut völlig ohne Betonung stellte, kann ich eine Zigarette haben, verstand ich immer noch nicht, warum ich mich so unwohl fühlte. Ich starrte den Fremden an und als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte ich mehr Details erkennen. Ich konnte sehen, dass sein Gesicht leer und ausdruckslos wirkte. Seine Haut erschien feucht und leicht eingesunken, als hätte er hohes Fieber. Der Schwanken war jetzt ausgeprägter und schien von der Taille auszugehen, von Seite zu Seite und vor und zurück. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine zweite Zigarette fertig gerollt und hielt sie der Gestalt vorsichtig entgegen, ohne näher heranzutreten. Ich hatte beschlossen, dass, wenn dieser Spinner so dringend eine Zigarette haben wollte, er aus der unheimlichen Gasse herauskommen musste. Er kam nicht näher. Ehrlich gesagt bewegte er sich gar nicht abseits von diesem verdammten Schwanken. Aus irgendeinem Grund schoss mir der Gedanke an einen Anglerfisch durch den Kopf. Ein einsamer Lichtpunkt, der in der Dunkelheit baumelt und das Ding verbirgt, was einen herlocken möchte. Kann ich eine Zigarette haben? Er sprach wieder mit derselben flachen Stimme und mir wurde klar, was genau nicht stimmte. Sein Mund war geschlossen. Er war schon die ganze Zeit geschlossen gewesen. Was auch immer diese Frage wiederholte, es war nicht die Gestalt in der Gasse. Ich schaute auf ihre Füße und sah, dass sie den Boden nicht ganz berührten. Die Gestalt des Fremden wurde von etwas angehoben und ganz leicht und sanft von Seite zu Seite bewegt. Ich ließ die Zigarette fallen, griff nach meinem Telefon und versuchte, die Taschenlampe anzuschalten. Ich weiß nicht, warum ich nicht weggelaufen bin oder was ich in der Gasse zu sehen gehofft habe, aber ich wollte einen besseren Blick erhaschen. Sobald ich mein Telefon herausgenommen hatte, verschwand die Gestalt. Sie faltete sich irgendwie an der Taille und verschwand wieder in der Dunkelheit, als hätte sich eine Schnur gespannt und sie nach hinten gezogen. Ich schaltete meine Lampe ein und starrte in die Gasse, aber ich konnte nichts sehen. Da war nur Stille und Dunkelheit. Ich taumelte zurück zur Royal Mile, auf der es noch Lichter und Menschen gab, und suchte mir ein Taxi, das mich nach Hause brachte. Den nächsten Tag habe ich lange geschlafen. Ich hatte mich im Vornherein vergewissert, dass ich keine Vorlesungen oder Seminare hatte, da ich geplant hatte, eine durchzechte Nacht auszuschlafen, was ich dann wohl auch getan habe, obwohl mich diese bizarre Begegnung nicht losließ. Und so, nach 2 Litern Wasser, einigen Schmerzmitteln und einem sehr fettigen Frühstück, fühlte ich mich wieder menschlich genug, um meine Wohnung zu verlassen und den Ort bei Tageslicht zu untersuchen. Das Ergebnis war allerdings nicht sehr aufschlussreich. Da waren keine Spuren, keine Blutflecken, nichts, was darauf hindeutete, dass die schwankende Gestalt überhaupt jemals dort gewesen war. Das Einzige, was ich finden konnte, war eine ungerauchte Marlboro Red Zigarette, die direkt unter der kaputten Lampe lag. Darüber hinaus wusste ich nicht wirklich, was ich tun sollte. Ich recherchierte so viel wie möglich über den Ort, konnte aber niemanden finden, der ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht hatte, und es scheint auch keine Gerüchte oder Urban Legends über Old Fish Market Close zu geben. Die paar Freunde, denen ich von den Geschehnissen erzählt hatte, nahmen einfach an, dass ich nur von einem Fremden angesprochen worden war und es durch den Alkohol einfach viel seltsamer gewirkt hatte. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass ich nie Halluzinationen gehabt habe, wenn ich betrunken war, und dass dieser Typ auf keinen Fall nur ein normaler Mensch gewesen sein kann. Aber sie warfen mir dann immer diese Blicke zu, zwischen Mitleid und Besorgnis, und daraufhin habe ich dann meinen Mund gehalten. Ich habe nichts anderes mehr darüber herausfinden können, aber ein paar Tage später habe ich einige Vermisstenanzeigen auf dem Campus hängen sehen. Ein anderer Student war verschwunden. Sein Name war John Fellows. Ich kannte ihn zwar nicht wirklich und kann Ihnen nicht viel über ihn sagen, mit Ausnahme von 2 Dingen, die mir als sehr wichtig erscheinen. Zum einen war er auf derselben Party gewesen und, soweit ich mich erinnern kann, war er immer noch dort gewesen, als ich gegangen war. Das andere war, dass ich nicht umhin konnte, auf dem Foto, das Sie für die Vermisstenanzeige verwendet haben, eine Packung Marlboro Red zu bemerken, die aus seiner Tasche lugte. Ich habe nicht mit dem Rauchen aufgehört, aber ich merke, dass ich jetzt viel häufiger Taxis nehme, wenn es zu spät wird. Ende der Aussage. Die damalige Untersuchung und das Follow-up, das wir in den letzten Tagen durchgeführt haben, haben keine Beweise gefunden, die Herrn Watts Bericht bestätigen können. Ich war zunächst geneigt, diese Aussage in der Diskreditiertabteilung des Archivs einzuordnen, einer neuen Kategorie, welche ich geschaffen habe und in der, wie ich vermute, der Großteil dieser Akten untergebracht werden wird. Sascha hat jedoch einige Nachforschungen in den Polizeiberichten aus der Zeit angestellt, und es stellt sich heraus, dass es zwischen 2005 und 2010, dem Jahr, in dem Herrn Watts Begegnung angeblich stattfand, 6 Vermisstenfälle in und um Old Fish Market Close gab. Jessica McEwen im November 2005, Sarah Baldwin im August 2006, Daniel Rawlings im Dezember desselben Jahres, dann Ashley Dobson und Megan Shaw im Mai und Juni 2008, und dann schließlich, wie Herr Watts erwähnte, John Fellows im März 2010. Alle 6 Vermisstenfälle blieben ungelöst. Baldwin und Shaw waren definitiv Raucher, Über die anderen gibt es keine Belege darüber. Es bleibt die Frage offen, inwiefern es überhaupt eine Verbindung zwischen ihnen gibt. Im Fall von Ashley Dobson hat Sascha noch eine weitere Sache gefunden. Es handelt sich um eine Kopie des letzten Fotos, das sie mit ihrem Telefon aufgenommen und an ihre Schwester Siobhan geschickt hat. Die Bildunterschrift lautete: Schau dir diesen besoffenen Creep an. LOL. Aber das Bild zeigt nur eine dunkle, scheinbar leere Gasse mit einer kleinen Vortreppe. Es scheint dieselbe Gasse zu sein, die Herr Watts in seiner Aussage beschrieben hat. Diejenige, die nach den Karten der Gegend zu urteilen zum Tron Square führt, aber auf dem Foto selbst scheint niemand sichtbar zu sein. Sascha hat sich jedoch die Freiheit genommen und es durch einige Bearbeitungsprogramme geschickt. Und durch Erhöhung des Kontrastes scheint der Umriss einer langen, dünnen Hand sichtbar zu werden. Ungefähr auf Höhe der Taille eines durchschnittlich großen Mannes. Es fällt mir sonderbar schwer, den Eindruck loszuwerden, dass diese Hand dem Betrachter des Bildes zuwinkt. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist in der deutschen Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.